Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke an alle sagen. Ich danke euch für eure Zuschriften, E-Mails, Feedbacks und Kommentare. Und ich bin zum Teil wirklich total beglückt, was ihr mir so schreibt. Und es freut mich natürlich auch sehr, dass ihr mich weiterempfehlt. Ein großes Danke auch an alle Personen, die an Musikhochschulen arbeiten und die ganz aktiv diesen Podcast ihren Studenten weiterempfehlen. Mein heutiger Interviewgast ist Friederike Möller. Sie spielt Klavier und Tolpiano. Und sie macht auch bei verrückten Performances mit, wie zum Beispiel letztes Jahr bei der Metropolitan 1, das U-Bahn-Projekt in der Benrather Straße in Düsseldorf oder auch die Kunstperformance durch die Düsseldorfer Altstadt als Hommage an den wunderbaren, verstorbenen Bernd Wiesemann. Friederike Möller hat das erste Toy Piano Festival in Düsseldorf ins Leben gerufen. Dieses hat bereits am 18.08. begonnen und wird sein großes Finale am 13. Oktober in der Neanderkirche finden, um 18 Uhr. Den Abend hat sie übertitelt mit dem Titel »Das kleine Rote lädt ein«. Ich empfehle euch mal auf den Internetseiten von Friederike umzusehen, denn dort werdet ihr das kleine rote Toy-Piano sehen. Sie hat übrigens mehrere rote Toy-Pianos und auch ich werde ein Toy-Piano am 13.10. spielen. Der Abend umfasst Gesang und Musik an großen und kleinen Klavieren von Bach bis Jazz. Mitwirkende sind Irene Kurka und Desiree Brodka, beide Sopranistinnen, und am Klavier und Toy-Piano Friederike Möller und Sebastian Gahler. Jetzt starten wir mit dem Interview mit Friederike Möller. Hallo liebe Friederike, ich freue mich total, dass wir jetzt hier bei dir sitzen und du dir Zeit für dieses Interview genommen hast.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
Meine erste Frage für dich, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
Super Frage. Ich muss sagen, ich hatte schon sehr früh so eine Liebe dazu entwickelt. Also ich glaube, das fing eigentlich schon mit 10 an, als ich irgendwie in diversen Jugendmusiziertprogrammen immer versucht habe, zeitgenössische Stücke unterzubringen. Und zwar gerne auch welche, von denen meine Klavierlehrerin nichts wusste.
Und wie bist du auf die neue Musik aufmerksam geworden?
Das ist noch eine bessere Frage. Ich glaube, ja, ich habe einfach gerne früher Konzerte in der Bielefelder Kunsthalle besucht und da waren häufig auch Instrumentalisten dabei, die eben zeitgenössische Musik gespielt haben. Außerdem habe ich in der Bielefelder Singschule im Stadttheater gesungen und da gab es des Öfteren dann auch Stücke, wo wir im Kinderchor eben zeitgenössische Oper auch mitgemacht haben.
Super, ganz früh. Was macht für dich gute neue Musik aus?
Also gute neue Musik bedeutet für mich erstmal, dass ich das Konzept, was dahinter steht, dass ich das liebe und dass ich die Philosophie dieses Komponisten verstehe und darin auch erkennen kann und am besten auch in jedem Stück erkennen kann.
Und was schätzt du dann in der Zusammenarbeit mit einem Komponisten?
Ja, also ich schätze tatsächlich erstmal daran, diesen Menschen kennenzulernen. Also diese Persönlichkeit, die sich ja eben auch in einem Stück hoffentlich wiederfindet. Ich würde gar nicht sagen, dass man dann zusammen irgendwie noch darüber nachdenken kann, ob man das eine oder andere ändert. Das finde ich überhaupt nicht. Mir geht es ja erstmal wirklich um den Menschen. Also ich freue mich einfach, diese Menschen kennenzulernen.
Und wie reagieren deine Freunde, Familien oder Kollegen und das Publikum auf deine Art, Musik zu machen, und wie gehst du damit um?
Ich muss sagen, mir schlägt es eigentlich durchweg positiv entgegen.
Das ist sehr erfreulich.
Also, ich wundere mich sehr. Ich habe noch nichts von unseren Nachbarn aus unserer Straße gehört, dass es hier problematisch wäre, dass ich hier irgendwie gerne abends um 21 Uhr noch Ligeti-Klavierkonzert übe. Nein, überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, gerade häufig die Atmosphäre bei Konzerten mit zeitgenössischer Musik finde ich manchmal auch sehr schön, weil die ja sehr häufig und auch in letzter Zeit noch häufiger in Richtung so eines Workshops tendiert. Und das mag ich unheimlich gerne.
Mhm. Gibt es nach deiner Ansicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik, und was wünschst oder tust du dafür, dass die sich ändern können?
Also es gibt ein Vorurteil, was ich sogar selber habe, leider häufig bestätigt finde, und das ist das ist die andere Seite dieser zeitgenössischen Musikszene, wo also Menschen schwarz angezogen, verkrampft versuchen, also Duolen irgendwo unterzubringen. Und das mag ich gar nicht, weil ich finde schon erstmal wichtig, dass ich sehe, dass dem Menschen, der das da auf der Bühne macht, das Ganze Spaß macht. Natürlich ist auch zeitgenössische Musik spielen auch sehr intellektuelles Vergnügen. Wenn man erstmal vor der Partitur sitzt und überlegt, wie hängt es so, das macht wirklich richtig Spaß. Aber ich möchte schon, dass man diesen Spaß eben im Konzert auch merkt. Also ich meine, es ist ein Konzert, wir führen da Musik auf, und ich möchte eben, dass auch das Publikum daran große Freude hat. Das ist ja kein Seminar.
Richtig, aber es ist dann auch wichtig, dass man wirklich ins Musikmachen kommt und über den Herausforderungen eines Stückes steht.
Ja, absolut. Also gut, es gibt natürlich auch gerade jetzt in der ganzen neuen Musikszene schon Stücke, die mehr in Richtung tatsächlich Musik gehen. Es gibt Stücke, die mehr in Richtung Kunst gehen, und es gibt Stücke, die mehr in Richtung Performance gehen. Und natürlich muss man den jeweiligen Charakter daraus arbeiten.
Wie bist du vom Klavier zum Toy-Piano gekommen?
Das liegt daran, weil ich früher sehr viel mit der Schumann-Forschungsstelle zusammengearbeitet habe, die hier bei uns in Düsseldorf ansässig ist. Und da gibt es eine Mitarbeiterin, Frau Dr. Osawa. Die hatte in ihrer Kindheit ein Toy-Piano. Sie ist Japanerin, und in Japan und in den USA ist dieses Instrument ja weit verbreitet. Das steht da durchaus auch in den Kinderzimmern. Und da haben wir in irgendeiner Mittagspause, nachdem wir den ganzen Vormittag Schumann-Skizzen angeguckt haben, über ihr Toy-Piano gesprochen. Das ist jetzt viele Jahre her. Und dann haben wir da alle zusammen gesessen und haben mir eins bestellt.
Wunderbar. So, und das war der Startschuss.
Das war der Startschuss.
Jetzt ist es ja so, dass du sogar dieses Jahr das erste Düsseldorfer Toy-Piano-Festival auf die Beine gestellt hast. Da gab es auch schon Veranstaltungen, es kommen noch Veranstaltungen.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Es ist dazu gekommen, ich saß hier letztes Jahr in den Endzügen meiner Doktorarbeit. Und während ich so über den Wahnsinn im Musiktheater Wolfgang Riems nachdachte, dachte ich so, ich brauche dringend Leben. Und dann habe ich gar nicht lange drüber nachgedacht. Ich sah meine Toy-Pianos hier um mich rumstehen, dachte, wir brauchen ein Toy-Piano-Festival. Und dann habe ich sofort, das ging innerhalb von 2 Tagen, im Kulturamt angerufen, einen Termin vereinbart und mir überlegt, wo ich das gerne machen würde. Das ging wirklich schnell. Das Konzept stand eigentlich innerhalb von einer Woche.
Das ist wunderbar. Und was erwartet die Zuhörer dort, die jetzt dort noch hingehen können und möchten? Ein paar Veranstaltungen sind ja schon vorbei.
Also die Zuhörer, ich stoppe immer so beim Begriff Zuhörer, weil für mich ist das Publikum jetzt keine passive Masse. Ich würde fast sagen, das Publikum ist eigentlich das Wichtigste am Konzert.
Klar.
Und die gestalten ja mit ihrem Sein da in diesem Raum oder draußen oder wo auch immer man das macht, das Konzert ja absolut mit. ich finde, also Publikum sein absolut aktiv und künstlerisches Hören eigentlich das Zentrale daran. Ja, die Idee meines Toy-Piano-Festivals war ja, dass ich dieses kleine rote Toy-Piano, was ich besitze, so als Gastgeber aufspielt. Ganz klein lädt es ganz viele ein. Es geht bei meinen Veranstaltungen jetzt tatsächlich nicht nur um Musik, sondern es war von vornherein klar, dass es interdisziplinär sein soll. Es hat den wunderbaren Dichter Oswald Egger eingeladen, der ja sehr, ich würde sagen, sehr musikalische Gedichte und Texte verfasst, die also sehr vom Klang getragen sind. Dann hat es eingeladen Clara Schumann, die im nächsten Jahr ja 200 Jahre alt wird. Und da hat sich das kleine rote Klavier damit beschäftigt, wie denn ihre Heine-Vertonungen damals zustande gekommen sind und wie die Stücke aufgebaut sind. Es war auch so eine Art Workshop-Konzert tatsächlich. Es gibt in Düsseldorf den leider inzwischen verstorbenen großartigen Künstler Bernd Wiesemann, der früher eben im Fahrradanhänger sich durch die Stadt hat fahren lassen mit seinem Toy-Piano. Da haben wir eine Kunstaktion gemacht, die eben genau das auch macht, seine Stücke im Fahrradanhänger quer durch die Altstadt. Und es wird ein wunderbares Konzert am 13.10. geben, wo das kleine Toy-Piano Musiker und aber auch Komponisten eingeladen hat, das Ganze zum Anlass zu nehmen, um hoffentlich einen ganz wunderbaren Abend zu gestalten.
Das klingt super. Ich werde natürlich die ganzen Informationen, Termine, Homepages, was du mir dann dazu gibst, natürlich in die Shownotes packen.
Super.
Damit die Zuhörer das wissen und oder das Publikum und dann hoffentlich auch in Düsseldorf auftauchen und das genießen werden. Ich weiß, dass du eine Frau bist, die auch sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen macht und tut. Und jetzt kommt meine Frage, wie organisierst du deinen Tag? Hast du Tipps zum Zeitmanagement? Wie machst du das?
Ja, das Zeitmanagement richtet sich natürlich tatsächlich immer, immer nach den Dingen, die zu erledigen sind. Also früher habe ich mir auch tatsächlich mal Pläne gemacht, dachte, ich versuche das jetzt mal. Das geht aber meistens nur eine Woche gut. Und dann ist es eben wieder anders. Also für mich ist immer wichtig, dass ich pro Tag wirklich immer nur eine Sache so mit der Priorität 1 versehe. Und der Rest kriegt dann die Priorität 2. Die wird also häufig vergeben. Aber ich genieße unheimlich daran, dass ich so viele Sachen mache, dass die Tage halt einfach sehr abwechslungsreich sind. Gut, es ist natürlich klar, dass man also häufig dann einfach 12, 13 Stunden Arbeitstage dabei hat. Klar, aber ich finde es einfach wunderbar. Also es gibt Tage, an denen ich einfach viele Stunden schreibe und vielleicht weniger spiele und dann eben wieder viele Tage, wo ich viel Klavier spiele und eben trotzdem noch versuche, die Festivals, mit denen ich mich beschäftige, eben auch gut zu organisieren. Genau.
Wofür bist du derzeit dankbar?
Ich bin dankbar, dass ich so ein Querfeldeinhüpfer bin. Das finde ich super. Mir macht das wirklich Spaß.
Wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
Also ich glaube, ich wäre als Künstlerin jetzt nicht der Mensch, der ich bin, wenn ich nicht damals meine wirklich fantastische Klavierlehrerin gehabt hätte, von 5 bis 19. Eva Dvoracek, die mir eigentlich alle Freiheiten gelassen hat, meinen eigenen Klang am Instrument zu entwickeln. Und es war auch klar, dass das Zentrale dieses Unterrichts war.
Und was bedeutet es für dich, sich treu oder authentisch zu sein in dem Musikbusiness? Und wie gelingt dir das?
Ich glaube, es gelingt mir deshalb, weil ich mich in dieses Musikbusiness eigentlich nicht einordnen möchte. Als Person auch nicht, weil, wie ich eben schon sagte, dieses Querfeld-Einhüpfen einfach zu mir dazugehört. Und wenn ich die Wahl hätte zu sagen, wer ich bin, würde ich immer sagen, ich bin Künstlerin. Ja, das würde ich sagen.
Und was bedeutet für dich Erfolg?
Erfolg bedeutet für mich erstmal tatsächlich mit mir im Einklang zu sein. Also glücklich mit den Sachen zu sein, die ich mache, herstelle, produziere. Und dann aber auch ganz klar, wenn ich andere Leute damit erfreuen kann. Das ist für mich eigentlich das Wesentliche.
Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du noch eine Vision?
Oh, ich habe ganz viele Visionen. Ich möchte unbedingt ein Kinderbuch schreiben. Das ist für mich, da hatte ich sehr viel Spaß dran. Da habe ich auch schon mehrere Skizzenbücher zu voll geschrieben. Aber leider ist es dazu tatsächlich aus zeitlichen Gründen noch nicht gekommen.
Das schaffst du noch.
Das würde ich unheimlich gerne schaffen. Ansonsten, ich bin also immer offen für alles, was mir so über den Weg hüpft.
Wir sind tatsächlich schon bei der letzten Frage angelangt.
Unglaublich.
Und diese lautet, welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
Ich möchte jungen Künstlern den Tipp geben, dass sie unangepasst bleiben sollen, hoffentlich. Und wenn sie es ansonsten bitte werden sollen. Für mich ist das, muss ich ganz klar sagen, das Konzert, so wie wir es aus dem 19. Jahrhundert als bürgerliche Institution kennen, eigentlich nahe daran, tot zu sein. Und ich muss sagen, ich finde es auch gut. Ich möchte freiere Projekte gern sehen, noch mehr. Und ich möchte auch, dass sich unsere Musikinstitutionen, auf die wir zu Recht in Deutschland so stolz sind, einfach auch mehr bewegen. Und dafür brauchen wir eben Künstler, die das auch einfordern.
Das klingt echt gut. Ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch, Friederike, und dass du dir Zeit für mich genommen hast. Und ja, wir sehen uns eh bald wieder.
Sehr gerne. Vielen Dank, Irene.
Ich hoffe, dass du wieder vieles für dich aus diesem Interview mitnehmen konntest. Und ich freue mich weiterhin auf deine Ideen, Anregungen, E-Mails oder auch gerne über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles, alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene. Thank you.